Bislang, so hat es Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer bei uns in SWR aktuell diese Woche beklagt, gibt es überhaupt keine Strategie für den Umgang damit.
Also zunächst mal muss man sagen, Seniorenunfälle, gerade im hohen Alter, und das ist die überwiegende Zahl des Problems, sind gravierend, insbesondere wenn wir berücksichtigen, dass sie ja eine sehr geringe Kilometerleistung haben. Natürlich sind von diesen Unfällen nur ein Teil auf medizinische Probleme zurückzuführen. Die allerdings sind teilweise gravierend und die sieht der Arzt auch. Und den lassen wir im Moment alleine mit der Frage, darf ich das jetzt melden oder nicht? Denn die ärztliche Schweigepflicht ist ja ein sehr, sehr hohes Gut.
Leiter des entsprechenden Arbeitskreises beim Verkehrsgerichtstag in Goslar war Reinhard Dettmeier, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Uni Gießen. Und mit ihm habe ich heute gesprochen. Stimmt das denn? Fühlen sich Ärztinnen und Ärzte alleingelassen?
Ja, grundsätzlich ist das schon richtig, dass große Unsicherheit besteht beim Umgang mit mutmaßlich fahrungeeigneten Patientinnen und Patienten und der Frage, nach welchem Prozedere kann man sich verhalten, um dem Patienten zu helfen und im Notfall eben auch die Schweigepflicht mal zu durchbrechen.
Ihr Arbeitskreis hat ja versucht, ärztliche Schweigepflicht und ärztliche Meldepflicht gegeneinander abzuwägen. Mit welchem Ergebnis denn?
Der Arbeitskreis hat sich ganz einhellig gegen eine Meldepflicht entschieden. Einmal, weil das Problem quantitativ gar nicht so groß ist, wie vielleicht die öffentliche Meinung glaubt, auch wenn Einzelfälle natürlich spektakulär sind, wo gerade ältere Menschen, wir haben das gehört, in einen Unfall verwickelt sind. Aber das gleiche Problem haben wir auch in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen. Und wir sehen auch, dass eine Meldepflicht eine erhebliche Belastung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient bedeutet und Patienten dann möglicherweise Ärzten nicht mehr die Wahrheit sagen. Und aus diesem Grunde haben wir uns gegen eine Meldepflicht ausgesprochen.
Außerdem ist ja noch die Frage, nach welchen Kriterien kann man überhaupt Fahrtüchtigkeit von Fahruntüchtigkeit unterscheiden?
Es gibt natürlich medizinische Kriterien, aber das ist ja ein ganz breites Spektrum an Krankheiten, von der Epilepsie über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu neurologischen Erkrankungen und der beginnenden Demenz. Eine Reihe von Krankheiten entwickeln sich auch schleichend. Und dann den richtigen Punkt zu erwischen, um dem Patienten zu sagen, sie müssen jetzt überlegen, ob sie noch Auto fahren können, das kann sehr, sehr schwierig sein im Einzelfall.
Um aus diesem Dilemma der Schweigepflicht und der Meldepflicht, die Sie ablehnen, rauszukommen, hat Herr Brockmann, also der Leiter der Unfallforschung der Versicherer in unserem Programm, diese Woche vorgeschlagen, eine Clearingstelle einzurichten. Also eine Stelle, an der Leute aus Medizin und Rechtswissenschaft gemeinsam auf jeden einzelnen Fall gucken, bevor sowas wirklich an die Behörden kommt. Und vielleicht geht so eine Clearingstelle auch erstmal zur Familie oder so. Ist das ein sinnvoller Ausweg in Ihren Augen?
Ja, das passt durchaus zu den Diskussionen, die wir geführt haben, dass wir mehr niedrigschwellige Angebote brauchen, um möglichst lange aber auch die Fahreignung zu erhalten. Das kann eine Clearingstelle sein, die Hinweise gibt, was möglicherweise medizinisch auch sinnvoll ist. Das kann ein Fahrtraining sein, das kann eine psychologische Beratung sein. Da gibt es ja ein breiteres Spektrum. Also grundsätzlich geht das auch in die Richtung, wie der Arbeitskreis diskutiert hat.
Sie geben am Ende Empfehlungen an die gesetzgebenden Instanzen. Wenn Sie das jetzt in drei Sätzen zusammenfassen würden, was wäre denn Ihre Empfehlung an den Gesetzgeber im Fall dieser Frage, wie man mit hochbetagten Fahrerinnen und Fahrerinnen oder anderen Personen, die eventuell nicht mehr fahrtüchtig sind, umgehen soll?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil der Arbeitskreis primär gar nicht nach dem Gesetzgeber gerufen hat. Wir sehen, dass unterhalb der Schwelle gesetzlicher Regelungen und einer Meldepflicht doch erhebliche Defizite bestehen, was die verkehrsmedizinische Untersuchung angeht, deren Verbreitung, deren Kenntnisse auch in der Ärzteschaft. Und wir sehen dort einen erheblichen Nachholbedarf, um damit die ja relativ kleine Gruppe von Patienten, übrigens alle Altersklassen, besser betreuen zu können. Das kann beispielsweise Fahrlehrer sein, die für Senioren oder für andere Menschen, die eine Erkrankung haben, wo die Fahreignung fraglich ist, spezielles Fahrtraining anbieten. Das können aber auch andere medizinische Rehabilitationsmaßnahmen sein, um die Fahreignung möglichst lange zu erhalten und gleichzeitig aber auch dem Patienten einen Weg aufzuzeigen, wo er auch selber weiß, am Ende ist die Fahreignung möglicherweise nicht mehr gegeben und ich muss mich rechtzeitig darauf vorbereiten.
Wenn Sie sich in einem Jahr wieder treffen, glauben Sie, dass sich da was getan hat?
Oh, das kann ich sehr, sehr schwer einschätzen. Wir hoffen natürlich als Arbeitskreis darauf, dass sich etwas tut. Aber die Institutionen und Einrichtungen, die reagieren müssten, sind sehr, sehr breit gefächert. Das fängt an bei Dingen wie etwa der Clearingstelle, die Sie erwähnt haben, aber auch der Frage, welche Rolle spielt die Verkehrsmedizin in der Ausbildung während des Medizinstudiums. Das ist ein großes Spektrum.